Hallo und herzlich willkommen. Bevor wir loslegen, von mir noch ein wichtiger Hinweis. Alles, was wir hier in meinem Podcast besprechen, dient ausschließlich eurer Information und Unterhaltung. Wir teilen hier unsere persönlichen Meinungen und Einschätzungen. Das Ganze ist ausdrücklich keine Beratung für Anlagen oder sonstiges. Auch wenn wir uns größte Mühe bei der Recherche geben, eine Glaskugel haben auch wir nicht. Wir können also keine Garantie dafür übernehmen, dass alle Zahlen, Daten und Fakten immer zu 100% aktuell, richtig oder vollständig sind. Bitte denkt immer daran, investieren an der Börse ist mit Risiken verbunden und kann im schlimmsten Fall zum Totalverlust eures eingesetzten Kapitals führen. Bitte macht immer eure eigenen Recherchen, bevor ihr euer eigenes Geld investiert oder zieht einen professionellen Berater hinzu. Dieser Podcast ist ein modernes KI-Projekt. Die Texte wurden KI-unterstützt verfasst. Sie hören meine per KI geklonte Stimme und unser heutiger Gast wurde synthetisch erzeugt, inhaltlich von mir geprüft. Ich bin Tim und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich freue mich riesig, dass ihr heute wieder dabei seid. An meiner Seite sitzt wie immer die wunderbare Laura. Sag mal, Laura, hast du das Gefühl, dass wir gerade in einer Zeit leben, in der sich die technologische Landkarte fast schon täglich neu zeichnet? Ich meine, kaum hat man sich an eine neue Entwicklung gewöhnt, kommt schon die nächste Welle.
Oh ja, absolut, Tim. Das Gefühl habe ich definitiv. Besonders wenn man sich den Bereich der Halbleiter und der Energieversorgung ansieht. Da passiert gerade so viel gleichzeitig, dass man fast den Überblick verliert. Aber genau das ist es ja, was es so spannend macht, oder? Man sieht diese riesigen Verschiebungen in den globalen Lieferketten, die früher über Jahrzehnte stabil waren und jetzt plötzlich ins Wanken geraten. Ich habe da ein paar Themen auf dem Schirm, die ich heute unbedingt mit dir besprechen möchte, weil sie zeigen, wie strategisch einige Unternehmen gerade agieren.
Da bin ich sehr gespannt. Lass uns doch direkt mit etwas anfangen, das geografisch und wirtschaftlich extrem spannend ist, nämlich China. Es gibt da diesen einen Akteur im Bereich der Speicherchips, über den man momentan viel liest. Ich glaube, es geht um Changxin Memory Technologies, kurz CXMT. Was mich an diesem Unternehmen fasziniert, ist dieser unglaubliche Aufstieg beim Börsengang. Die Bewertung ist ja in extrem kurzer Zeit von 100 Milliarden auf über 500 Milliarden US-Dollar gesprungen. Das ist ja fast schon surreal, oder?
Ja, das klingt im ersten Moment wie eine reine Spekulationsblase. Aber wenn man genauer hinsieht, steckt da eine sehr gezielte nationale Industriepolitik dahinter. China will technologisch souverän werden, also unabhängig von anderen Ländern sein. Und jetzt kommt der eigentlich clevere Teil an der Strategie von CXMT. Während die großen Weltmarktführer wie Samsung oder SK Hynix gerade ihr gesamtes Augenmerk auf sogenannte High-End HBM-Chips legen, gibt es da eine Lücke. HBM steht für High Bandwidth Memory. Das ist im Grunde extrem schneller Speicher, den man zwingend für diese riesigen KI-Beschleuniger braucht, die wir überall in den Nachrichten sehen.
Warte mal, Laura, lass uns das kurz für alle Einsteiger aufdröseln. Wenn Samsung und Co. sich nur noch auf diesen High-End-Speicher konzentrieren, was bedeutet das konkret für den Rest des Marktes? Was sind denn diese Standard-Speicherchips, die CXMT jetzt besetzt?
Stell es dir einfach wie bei Autos vor. HBM sind die Formel-1-Wagen, extrem schnell, teuer und hochspezialisiert. Aber die Welt braucht immer noch Millionen von normalen Pendlerautos, also Standard-Speicherchips, die in ganz normalen Laptops oder Smartphones stecken. Da Samsung und SK Hynix ihre Fabriken auf die High-End-Produktion umstellen, entsteht bei den Standard-Chips ein Vakuum. Und genau hier schlägt CXMT zu. Sie füllen diese Lücke effizient aus. Das ist eine extrem kluge Marktnische, weil sie so vom allgemeinen Boom profitieren, ohne sich in dem teuren und riskanten KI-Wettrüsten der ganz großen Player zu verlieren.
Das ist wirklich interessant. Und ich habe gelesen, dass sogar US-Unternehmen wie Apple hier ein Auge darauf geworfen haben. Die betreiben wohl sogar Lobbyarbeit, um Speicherchips von CXMT in ihren Geräten verwenden zu dürfen. Warum macht Apple das? Eigentlich gibt es doch genug Anbieter.
Es geht hier um strategisches Risiko, Tim. Wenn du dich nur auf eine einzige Region oder ganz wenige Anbieter verlässt, bist du extrem verwundbar, sei es durch Naturkatastrophen oder politische Spannungen. Apple will seine Lieferketten diversifizieren, also breiter aufstellen. Und das Spannende ist, da CXMT eben nicht primär in den Bereich der exportbeschränkten High-End-KI-Chips vordringt, sind sie viel weniger anfällig für US-Sanktionen als zum Beispiel Huawei. Sie bewegen sich unter dem Radar der härtesten Beschränkungen, profitieren aber trotzdem von steigenden Preisen für Basisspeicher.
Wahnsinn. Und wenn man sich die Reaktion der Anleger ansieht, da gab es beim Börsengang eine 212-fache Überzeichnung. Das heißt ja, dass das Interesse der privaten chinesischen Anleger absolut gewaltig war. Da fließt gerade eine enorme Menge an lokaler Liquidität in diesen Sektor. Aber wo Licht ist, ist auch Schatten. Was sind denn die Risiken bei so einer Wette auf CXMT?
Oh, die gibt es definitiv. Erstens bleibt die Geopolitik das größte Fragezeichen. Wenn die US-Sanktionen weiter verschärft werden, könnten irgendwann auch diese Standardspeicherchips ins Visier geraten oder der Zugang zu den Maschinen, mit denen man sie herstellt, blockiert werden. Zweitens gibt es das Risiko eines Überangebots. Wenn Samsung und SK Hynix plötzlich merken, dass die High-End-Strategie nicht alles bringt und ihre Kapazitäten für Standard-RAM wieder hochfahren, würde der Preisdruck auf CXMT massiv steigen. Und drittens müssen wir ehrlich sein, bei einem Sprung von 100 auf 500 Milliarden Dollar besteht immer die Gefahr einer Bewertungsblase. Das könnte spekulativ getrieben sein und eine Korrektur nach sich ziehen.
Verstehe. Also eine spannende Chance, aber mit einem ordentlichen Risikoprofil. Apropos Chips und Marktposition, lass uns doch über ein Unternehmen sprechen, das zwar nicht neu ist, aber gerade eine sehr interessante Machtposition einnimmt. Qualcomm. Wenn man an KI denkt, schauen alle auf Nvidia und deren GPUs, aber Qualcomm scheint im Stillen eine ganz andere Art von Macht aufgebaut zu haben.
Absolut. Und diese Macht zeigt sich ganz konkret in der sogenannten Pricing Power, also der Fähigkeit, die Preise selbst zu bestimmen. Es gibt Meldungen über Preiserhöhungen im zweistelligen Prozentbereich bei Qualcomm. Normalerweise würden Kunden bei solchen Sprüngen sofort nach Alternativen suchen. Aber bei Qualcomm funktioniert das gerade anders. Der Grund ist ironischerweise wieder der KI-Boom, da die Fabriken ihre Kapazitäten auf diese High-End-KI-Chips umstellen, werden Standardkomponenten verknappt.
Das heißt, der Boom an einer Stelle erzeugt einen Engpass an einer anderen Stelle und Qualcomm kann diesen Engpass nutzen, um die Preise für seine Kunden, also die Gerätehersteller, die OEMs, anzuheben?
Genau so ist es. Wenn die Produktionskosten steigen oder das Angebot sinkt, gibt Qualcomm diese Kosten einfach direkt an die Hersteller weiter. Das Unternehmen ist mittlerweile nicht mehr nur ein Modemhersteller für Smartphones, sondern ein umfassender Anbieter von sogenannten SoCs. SoC steht für System on Chip. Das ist quasi der gesamte Computer auf einem einzigen kleinen Chip. Und sie diversifizieren massiv in den Automotive-Sektor. Autos werden ja immer mehr zu rollenden Computern und da wird Qualcomm unverzichtbar.
Ein Begriff, der in diesem Zusammenhang immer wieder fällt, ist Edge AI. Für viele klingt das erstmal nach Fachchinesisch. Kannst du uns erklären, was damit gemeint ist und warum Qualcomm davon profitiert?
Sehr gerne. Die meisten KI-Anwendungen, die wir heute kennen, wie zum Beispiel ChatGPT, laufen in der Cloud. Das heißt, deine Anfrage geht an einen riesigen Server in einem Rechenzentrum. Dort wird sie verarbeitet und das Ergebnis kommt zurück auf dein Handy. Edge AI bedeutet dagegen, die KI läuft direkt auf dem Gerät, also on-device. Dein Smartphone oder dein Auto erledigt die Berechnungen selbst, ohne eine Internetverbindung zum Server zu benötigen. Das ist schneller, sicherer und privater. Dafür braucht man aber hocheffiziente NPU-Chips, Neural Processing Units. Und genau in diesen spezialisierten KI-Chips für Endgeräte ist Qualcomm führend.
Das klingt nach einer extrem starken Position. Aber auch hier gibt es doch Haken, oder? Ich denke da sofort an Apple. Die versuchen ja schon seit Jahren, ihre eigenen Modems zu entwickeln, um nicht mehr von Qualcomm abhängig zu sein. Wenn das klappt, wäre das doch ein riesiger Schlag für Qualcomm?
Das ist tatsächlich einer der kritischsten Risikofaktoren. Sollte Apple seine internen Modems schneller als erwartet perfektionieren, fällt ein sehr wichtiger Umsatzstrom weg. Außerdem gibt es im Low- und Mid-End-Bereich einen extrem aggressiven Preiskampf mit MediaTek. Und ganz allgemein darf man nicht vergessen, dass Consumer-Elektronik zyklisch ist. Wenn die Leute ihre Smartphones seltener wechseln oder der Markt einbricht, bremst das zwangsläufig auch Qualcomms Wachstum?
Also im Grunde ein Spiel zwischen technologischem Vorsprung und dem Druck durch riesige Kunden wie Apple. Lass uns mal die Perspektive wechseln und weg von den Chips hin zu etwas, das wir vielleicht schon bald in unseren eigenen Städten sehen werden. Wir reden über Gesundheitsrobotik in Asien. Ich habe gelesen, dass in Metropolen wie Shanghai Roboter bereits Teil des Alltags sind. Und ich rede nicht nur von Fabriken, sondern von ganz anderen Bereichen.
Ja, das ist wirklich faszinierend und ehrlich gesagt auch ein bisschen beängstigend, wenn man es sich bildlich vorstellt. Stell dir Kioske vor, in denen Roboter deinen Tee servieren oder Apotheken, in denen medizinische Roboter Medikamente präzise vorkonfektionieren. Das ist dort keine Science-Fiction mehr, sondern Realität. Aber der Treiber hinter dieser Entwicklung ist nicht nur die Lust am Spielzeug, sondern eine knallharte wirtschaftliche Notwendigkeit.
Was meinst du damit? Geht es primär darum, dass es billiger ist, einen Roboter einzustellen als einen Menschen?
Das ist ein Teil davon, aber das Hauptproblem ist der massive Personalmangel. In vielen asiatischen Ländern haben wir eine extrem schnell alternde Gesellschaft bei gleichzeitig steigendem Gesundheitsbedarf. Es gibt schlichtweg nicht genug Pflegekräfte und Apotheker, um die Bevölkerung zu versorgen. Deshalb müssen repetitive Aufgaben, also Dinge, die sich ständig wiederholen und wenig menschliches Urteilsvermögen erfordern, an autonome Systeme ausgelagert werden. Wenn ein Roboterarm in einer Apotheke Medikamente sortiert, kann sich der Apotheker auf die Beratung des Patienten konzentrieren.
Das ergibt Sinn. Also geht es um eine Symbiose aus Hardware und Software. Wer hier gewinnt, ist wahrscheinlich derjenige, der beides beherrscht, also den physischen Roboterarm und die KI-Steuerung für diese extrem präzisen Handgriffe.
Genau. Und dieser Trend wird nicht in Asien bleiben. China und Japan sind hier die Vorreiter, aber wir werden sehen, dass diese Lösungen als nächstes den Westen erreichen, weil wir hier mit ähnlichen demografischen Problemen kämpfen. Die Hardware für präzise Manipulationen ist mittlerweile marktreif. Aber natürlich gibt es auch hier Hürden. Patienten könnten eine rein maschinelle Versorgung ablehnen. Da spielt die menschliche Komponente in der Pflege eine riesige Rolle.
Und dann sind da noch die regulatorischen Dinge, oder? Medizinprodukte sind ja nicht wie Kaffeemaschinen. Da muss man extrem strenge Zulassungsverfahren durchlaufen, bevor so ein Roboter überhaupt an einen Patienten darf. Zudem schätze ich, dass die Initialkosten für kleine Praxen erstmal viel zu hoch sind.
Absolut. Die Anschaffungskosten sind massiv. Aber auf lange Sicht senken diese Roboter die Betriebskosten in Kliniken und Apotheken erheblich, was den Trend am Ende doch vorantreiben wird. Aber weißt du, Tim, wenn wir über all diese Technologien sprechen, Chips für KI, autonome Roboter, smarte Autos, dann vergessen wir oft eine ganz grundlegende Sache. All das braucht Unmengen an Energie. Und da gibt es ein Thema, das zwar extrem riskant ist, aber im Erfolgsfall alles verändern würde.
Du meinst die Kernfusion? Das ist ja quasi der heilige Gral der Energiewelt. Ich habe gehört, dass Firmen wie Thea Energy an speziellen Magneten für Fusionsreaktoren arbeiten und dafür sogar Bundesmittel erhalten. Aber mal ehrlich, ist das nicht eher etwas für das Jahr 2100 als für heute?
Es ist definitiv eine Wette auf die Zukunft. Während man derzeit viel über kleine modulare Reaktoren, also SMRs, spricht, die uns für die nächsten 20 Jahre helfen könnten, ist die Kernfusion das Ziel für die Ewigkeit. Die Fusion verspricht nahezu unendliche Energie. Und das ohne langlebige radioaktive Abfälle und ohne die Gefahr einer Kernschmelze, wie wir sie von herkömmlichen Kraftwerken kennen.
Aber die technische Umsetzung ist ja das Problem. Ich erinnere mich vage aus der Schule. Da geht es darum, Plasma stabil zu halten. Und genau hier kommen diese Magnete ins Spiel, von denen du vorhin gesprochen hast.
Ganz genau. Man muss extrem starke Magnetfelder erzeugen, um das Plasma in einer stabilen Form zu halten und daran zu hindern, die Wände des Reaktors zu berühren. Deshalb sind Investitionen in die Zulieferer dieser Magnettechnologie so spannend. Es ist allerdings ein sogenanntes Binary Outcome. Das bedeutet im Finanzbereich einfach, entweder es funktioniert und verändert die Weltwirtschaft komplett, oder es bleibt ein theoretisches Konstrukt und das investierte Geld ist weg. Es gibt kaum einen Mittelweg.
Das klingt nach einer klassischen High-Risk-Wette. Was spricht denn trotz des Risikos dafür, jetzt schon in diese Richtung zu schauen? Ich meine, die kommerzielle Nutzung liegt wahrscheinlich noch Jahrzehnte entfernt.
Da gibt es drei starke Argumente. Erstens, wenn es klappt, entwertet eine erfolgreiche Fusion quasi alle anderen Energiequellen. Das Potenzial ist unbeschreiblich. Zweitens reduzieren die hohen staatlichen Zuschüsse das finanzielle Risiko in der frühen Forschungsphase deutlich. Und drittens gibt es technologische Synergien. Fortschritte bei den Supraleitern, die man für diese Magnete braucht, nützen auch anderen Bereichen, zum Beispiel dem MRT in Krankenhäusern oder sogar dem Quantencomputing.
Okay, das macht die Sache etwas greifbarer, aber ich bleibe skeptisch, was den Zeitrahmen angeht. Die Kapitalintensität muss enorm sein. Man braucht Milliarden an Investitionen, bevor überhaupt die erste Kilowattstunde Strom aus einem solchen Reaktor fließt. Und dann ist da noch das wissenschaftliche Risiko, falls die Stabilität des Plasmas einfach eine unlösbare Herausforderung bleibt.
Da hast du völlig recht. Es ist ein extrem zeitintensives und kapitalhungriges Unterfangen. Aber genau deshalb ist es so spannend zu beobachten, wer diese Schlüsseltechnologien beherrscht. Ob es nun die Speicherchips von CXMT sind, die Pricing Power von Qualcomm, die Robotik in Asien oder die Vision der Fusionsenergie, es geht immer um denselben Kern. Wer kontrolliert die Technologie der Zukunft?
Das ist ein perfektes Schlusswort für heute. Es ist wirklich faszinierend zu sehen, wie diese Themen miteinander verknüpft sind. Von der Hardware-Basis über die intelligente Steuerung bis hin zur Energieversorgung, die das Ganze am Laufen hält. Vielen Dank, Laura, dass du uns heute so fundiert durch diese Themen geführt hast.
Sehr gerne, Tim. Es hat mir riesigen Spaß gemacht. Ich bin gespannt, welche dieser Wetten in ein paar Jahren tatsächlich ausgegangen sind.
Ich glaube, wir bleiben da gemeinsam dran. Und an alle da draußen, danke fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr konntet heute einige spannende Einblicke gewinnen und die Zusammenhänge besser verstehen. Wir verabschieden uns für heute. Bleibt neugierig, bleibt kritisch und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut.
Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Das war's für heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, unterstützt mich gerne mit einem Abo, einem Gefällt mir oder einem netten Kommentar. Das hilft mir enorm, mehr Reichweite zu bekommen. Mein Ziel ist es, noch mehr Qualität und Vielfalt in diesen Podcast zu bringen, zum Beispiel durch spannende neue Gäste. Ich bin selbst ein riesiger Fan von allem, was sich um Wirtschaft dreht, sauge jede Information auf und tausche mich einfach unfassbar gerne dazu aus. Wenn wir diese Reichweite gemeinsam aufbauen, haben am Ende alle etwas davon, die sich für dieselben Themen interessieren wie ich. Zum Schluss noch der wichtige Hinweis: Alles Gehörte dient nur der Information und Unterhaltung. Es ist keine Anlageberatung. Investieren an der Börse ist mit Risiken bis zum Totalverlust verbunden. Macht daher immer eure eigene Recherche. Da dies ein modernes KI-Projekt ist, wurden die Texte KI unterstützt verfasst. Ihr habt meine geklonte Stimme gehört und der heutige Gast wurde synthetisch erzeugt, von mir geprüft und verantwortet. Ich bin Tim. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.